Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 10. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, feiern heute nicht nur ein Mini-Jubiläum, nämlich, wie gesagt, die 10. Ausgabe. Wir sind auch fast in der Mitte des Jahres 2022 angekommen. Deshalb wollen wir heute für euch ein bisschen zurückblicken auf die letzten Monate. Welche Serien, Filme, Dokus und anderen Programme haben uns in dieser Zeit begeistert, verstört, geängstigt, verärgert, zum Lachen oder vielleicht sogar zum Weinen gebracht. Insofern haben wir heute eine Spezialausgabe von Auch eine noch mit unserer beider Top 5 in den beiden Kategorien heiter und wolkig. Ja, was heißt das? Bei den großen Fernsehpreisen, zum Beispiel bei den Emmys oder auch Golden Globes, da gibt es ja gern mal die Unterscheidung zwischen Drama und Komödie, wie immer, wie sinnvoll oder sinnlos das auch immer sein mag. Und das versuchen wir hier heute auch. Also heiter ist, wenn es auch etwas zu lachen gibt, und wolkig ist das, wenn das Drama ganz klar im Vordergrund steht. Und Jan, was meinst du? Ich bin ja der Meinung, dass diese Unterscheidung in den letzten Jahren immer schwieriger geworden ist. Ist es so für dich auch?
Ich habe versucht, es ein bisschen so an dieser Schwierigkeit entlang tatsächlich zu definieren und habe dann gemerkt, dass das, was bei mir wolkig ist im Rückblick, tatsächlich richtig amtlich humorfrei ist. Also das ist, da ist nirgendwo eine Punchline, da ist nirgendwo eine Pointe, da ist noch nicht mal sowas wie Situationskomik. Ich glaube, es wäre sogar erlaubt gewesen, so aus nach meiner eigenen Metrik, aber es hat sich so gezeigt, dass meine Wolkenbrüche sind halt einfach alle entweder tragisch oder dramatisch oder melodramatisch oder irgendwas dazwischen, aber sobald es so einen heiteren Grundton bekommt, habe ich es halt bei heiter eingeordnet und das klappt, glaube ich, ganz gut. Also bei meinen Tipps klappt das, glaube ich, ganz gut.
Prima, ja, wir versuchen es einfach mal. Das heißt, wenn es so wäre, dass Jan und ich komplett 10 unterschiedliche Favoriten für dieses Halbjahr hätten, dann würdet ihr jetzt in der nächsten Stunde, sage ich jetzt mal, 20 verschiedene Tipps aus dem ersten Halbjahr bekommen. Ich glaube aber, dass wir Doppelte auf jeden Fall haben werden. Wir wissen ja nicht, wie immer, nicht von dem anderen, was er gewählt hat. Und sollte jemand etwas nennen wollen, was der andere höher hat, dann gibt es einen Beep und wir gehen zur nächsten Kategorie über und die entsprechende Serie, Film, das Format wird dann später besprochen. Wollen wir einfach mal loslegen?
Der Spezialfolge. Ich hab so ein bisschen gefremdet mit Spezial. Der Begriff ist so desavouiert durch Wladimir Putin.
Spezialoperation.
Wir nennen es Sonderfolge.
Ja, also vielleicht, wenn wir da gerade dabei sind, wir hätten normalerweise heute auch nochmal eine normale Folge gemacht, haben aber nicht so viel gefunden, was uns interessiert hat. Deswegen gibt es in 2 Wochen am 1. Juli nochmal eine reguläre Ausgabe, bevor wir dann in unsere Sommerpause gehen. Hurra. Also, aber wir kennen ja auch schon fast alles, oder wir kennen eigentlich alles, was bis Ende Juni läuft. Insofern wissen wir, was das erste Halbjahr gebracht hat. Vielleicht können wir am Ende noch mal kurz drüber reden, wie das Halbjahr insgesamt so in Sachen Film und Serie war. Aber jetzt legen wir einfach mal los mit deiner heiteren Nummer 5.
Ja. Meine heitere Nummer 5 ist einer meiner Lieblingscomedians, nämlich Oliver Polak. Der hat im März eine Sendung im Bayerischen Rundfunk namens Gedankenpalast gestartet, die leider nur 5 Folgen hatte. Ich weiß nicht, ob sie fortgesetzt wird. Es ist so ein Format, wo er sich mit jeweils 2 GesprächspartnerInnen seiner Wahl im Wald getroffen hat. Und das tatsächlich im Winter. Also man sieht es daran, dass der Atem immer dampft.
Ich habe, glaube ich, nur Bilder davon gesehen. Ich fand auch, dass es nach einem sehr interessanten, wirklich absurden, selbst für Oliver Polak, absurden Format aussieht. Aber ich habe tatsächlich nichts davon gesehen.
Ich habe sie nicht alle 5 gesehen, aber ich habe von allen einiges gesehen. Und das sind dann so Gäste wie Patrick Lindner, Lady Betray, Sabrina Setlur und so. Also alles so ein bisschen an der Grenze zu richtig populär, aber auch nie richtig unbekannt. Und mit denen redet er im Wald, ich glaube, das ist so eine so 50 Minuten lang über Gott und die Welt. Also wirklich über, das Thema ist, glaube ich, nicht vielleicht vorher mal so angerissen, aber nicht konkret abgesprochen. Er trägt immer ein ulkiges Kostüm, seine GesprächspartnerInnen in der Regel nicht. Und die Art und Weise, wie er seine Gespräche führt, wie er sie ja auch in so Sachen wie Your Life is a Joke führt.
Also
hier besprochen haben. Also wie er auf Menschen zugeht, wie er sich den öffnet, wie er ist die totale super Rampensau mit überquellendem Selbstbewusstsein und trotzdem schafft er es ganz oft zuzuhören. Und beim Zuhören nicht ständig im Hinterkopf zu haben, was er als nächstes Kluges zu sagen hat. ist das für mich echt ein richtiges Highlight gewesen, dieses Gesprächsformat, von dem ich mir sehr wünschen würde, dass es fortgesetzt wird.
Und ist wahrscheinlich noch in der ARD-Mediathek zu sehen.
Das ist, glaube ich, ein bisschen aber das, was wir hier auch versuchen sollten. Also, dass wir tatsächlich Sachen empfehlen, die noch auf irgendeinem Portal einsehbar sind. Die sind alle noch einsehbar, auf jeden Fall.
Okay, hast du gecheckt?
Habe ich gecheckt.
Haben die dann gefroren, wenn die da im Winter im Wald gestanden haben? Weil das ist ja jetzt nicht unbedingt die beste Atmosphäre, um ein gutes Gespräch in Gange zu kriegen.
Weiß ich nicht, ja, vielleicht haben sie auch beheiztes Laub darunter gelegt oder sowas. Also es war tatsächlich so, dass du siehst immer den Atem, vielleicht ist es auch, ne, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, es ist natürlich nicht live, aber es ist schon in der Zeit aufgenommen. Also es ist ein bisschen so ein leichter Delay vielleicht. Also sie sehen nicht so aus, als wenn sie mit der Temperatur zu kämpfen hätten. Also wenn überhaupt, dann haben sie, glaube ich, damit zu kämpfen, ein schönes Gesprächsformat hinzulegen.
Und letzte Frage noch. Ihr kennt vielleicht Oliver Pollack, ein sehr spezieller Typ, der mit allem, was er macht, eine eigene Atmosphäre schafft. Aber vielleicht noch mal eine Frage, weil ich es ja auch nicht gesehen habe. Wie unterscheidet sich das von allen anderen Talkshows, die man so kennt?
Natürlich durch die Location. Also das ist tatsächlich, die bringt eine eigene Atmosphäre
mit sich. Also die Gespräche sind eigentlich normal Oliver Pollack-Style, oder?
Nee, eben nicht. Also Oliver Pollack-Sachen sind oftmals four to the floor. Also das ist halt, da geht es halt richtig zur Sache und er ist auch auf Punchlines aus und so weiter. Das ist er hier nicht.
Er ist auch sehr direkt, kann sehr direkt sein.
Er kann sehr direkt sein, aber er geht hier sehr auf die Leute ein. Also das ist wirklich, und redet auch mit Leuten wie Patrick Lindner, so eine Schlager-Sirene, mit der man sehr von oben herab reden kann, aus so einer Berlin-feuilletonistischen Sicht heraus. Sowas, das macht er nicht. Er ist auf Augenhöhe. Also ich habe das sehr gemocht.
Okay, werde ich mir mal angucken. Dann machen wir doch mal weiter mit meiner heiteren Position 5. Und das ist etwas, was eben gerade eigentlich erst angelaufen ist. Das ist die Serie Miss Marvel, die am 8. Juni bei Disney Plus gestartet ist. Ich hatte auch schon überlegt, sie vielleicht in eine reguläre Sendung mit reinzubringen. Jetzt habe ich sie auf diese Art und Weise in der Serie. Bis jetzt sind erst 2 Folgen gelaufen. Aber was man jetzt schon sagen kann, Miss Marvel ist tatsächlich diese ganz andere, ganz neue Marvel-Serie, von der man immer mal gesprochen hat, nicht zuletzt auch bei Moon Knight und auch bei Loki und was nicht alles, was aber eigentlich dann nie so richtig umgesetzt wurde. Es war dann doch immer ziemlich Marvel-mäßig und bei Miss Marvel ist wirklich eine ganze Menge anders. Da sind zunächst die Äußerlichkeiten, also die Heldin ist eine 16-jährige Einwanderin aus Pakistan, also weibliche, muslimische Heldin, Migrationshintergrund, und die Macher und Hauptdarstellerinnen der Serie sind das eben auch, ne? Und da wird jetzt so eine Coming-of-Age-Geschichte der 16-jährigen Kamala Khan erzählt. Die wird gespielt von einer mittlerweile 19-jährigen Kanadierin, Iman Vellani, die aber tatsächlich noch ihr erstes Lebensjahr in Karachi in Pakistan verbracht hat und dann erst mit ihrer Familie ausgewandert ist. Die Autorin ist, glaube ich, auch eine Amerikanerin mit pakistanischem Hintergrund, und die Serie macht unheimlich viel Spaß. Also ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Da werden Muslime eben als lustige Leute mit Humor und vielen Facetten gezeigt. Ein Aspekt, den sie in amerikanischen oder auch überhaupt in vielen europäischen oder amerikazentristischen Filmen oder Serien nicht bekommen. Es geht darum, dass sie ein Fan von Captain Marvel ist, dieses Mädchen, also dieser blonden Superheldin, die in den Filmen ja von Brie Larson gespielt wird. Es geht in der Serie um Nerds, es geht um eine kritische Auseinandersetzung mit Traumwelten, um Lebensträume, um Diskriminierung, Körperbilder, Culture Clash, also eigentlich eine sehr inhaltsreiche Serie, die trotzdem unheimlich witzig, Marvel-mäßig und auch toll inszeniert transportiert wird. Also selbst wenn ihr denkt, oh, Miss Marvel bei Marvel, das ist überhaupt nichts für mich, schaut mal in die Serie rein.
Aber
die
was
ist
hat sie
wirklich
denn,
sehr unterhaltsam.
Aber was hat sie denn für eine Superpower oder hat sie gar keine?
Sie entdeckt, das ist schon ein bisschen gespoilert, sie entdeckt eben auch eine Superkraft.
Aber sie hat eine, also wenn du sie jetzt nicht verraten willst,
sie
nicht
wird, aus
hier rauslocken.
Sie entdeckt sie sozusagen.
Ja.
Und dadurch ändert sich natürlich auch ihr Leben. Also nur mal als Beispiel, es gibt eine unheimlich witzige Szene in der ersten Folge. Sie will eben auf so einen Avengers-Com, auf so einen Kongress gehen, weil sie halt voll der Nerd ist, voll der Fan, und ihre Eltern sind halt streng Muslime und so, sagen, nee, das darfst du nicht. Und sie hat halt so ein hautenges Kostüm, so ein Superheldinnen-Kostüm, was sie eben anziehen will, also halt Captain Marvel-Kostüm. Und dann, die Eltern müssen ewig nachdenken, ob sie ihr das erlauben. Und dann irgendwann kommen sie in ihr Zimmer und sagen, ja, wir haben entschieden, du darfst dahin, aber es gibt eine Bedingung. Und dann haben sie ihr so ein sackartiges Hulk-Kostüm gemacht. Und der Vater ist eben auch als Hulk verkleidet, weil er sagt, ja, du darfst da hin, aber ich werde dich begleiten. Was sie natürlich ganz schrecklich findet als 16-jährige Comic-Fan, da, dass sie da mit dem Vater auflaufen soll. Ne? Also es gibt wirklich sehr, sehr nette Szenen und es ist sehr leicht und lustig und mit sehr viel gut geschriebenen Punchlines und Gags okay. auch geschrieben. Kann ich nur empfehlen. Miss Marvel läuft aktuell bei Disney Plus. Schaut mal rein.
Okay, du hast jetzt halt tatsächlich immer noch nichts zur Superpower gesagt, aber das ist dann auch
ich
okay.
Ich wollte jetzt nicht verraten, welche Superpower
ich dachte, du deutest es so an, so dass man so raten kann, aber es ist alles okay. Nee, dann muss man das halt einfach selber sehen. Muss aber sie hat eine, das ist wichtig so. Ja. Irgendwas hebt sie von
es
der breiten Masse ab.
Es kann keine Marvel-Heldin geben, selbst wenn sie aus der Sicht des von Phantom geschrieben ist, die keine Kräfte
okay.
hat.
Also es für mich wäre es okay, aber für mich wäre auch eine Welt ohne Marvel okay. Also deswegen bin ich da nicht der Maßstab.
Ja, und damit wären wir dann, glaube ich, bei deiner wolkigen Position 5.
Wir sind bei den Wolken angekommen. Ja. Ich fange jetzt mit einer Apple Plus-Serie an, die ja wirklich mit zu den besten Serien zählen, die in den letzten 2-3 Jahren rausgekommen sind. Also viele von denen.
So. Oder was? Mache ich gleich einen Merp, oder?
Ja. Also, nee, vielleicht nicht, weil ich hätte jetzt drei, die ich eigentlich nehmen können. Bei zweien bin ich der Meinung, ich nenne die jetzt nicht die Namen, aber ich bin der Meinung, dass du da den Möp hättest machen können. Und wenn du sie nachher selber vorstellst, werde ich dann reinwerfen, dass ich die auch genommen hätte. Okay. Ich habe mich deswegen für Slow Horses entschieden.
Habe ich nicht.
Siehst du, das ist die schlechteste von den dreien, aber ich wollte es ein bisschen vorbeugen, dass wir uns zu sehr wiederholen.
Ich hatte ja ein bisschen Probleme mit Slow Horses, auch wenn man mittlerweile gehört hat, dass sie, glaube ich, schon die zweite und die dritte Staffel bestellt haben. Also es scheint sehr gut anzukommen.
Anscheinend ja, es ist so eine Krimi-Thriller-Verfilmung.
Agentenserie mit Gary Oldman.
Genau.
Nach Literatur, die sehr erfolgreich ist und ja.
Ja, sechs Folgen lang. Gary Oldman spielt so einen abgeranzten Chef einer noch viel abgeranzteren Abteilung gescheiterter Agentinnen und Agenten aus dem britischen Geheimdienstkosmos. MI5
hatten wir hier eine. Ja, ausführlich vorgestellt.
Haben wir ausführlich vorgestellt. Aus dieser Situation heraus, aus dieser Chaostruppe entsteht natürlich ein Fall, den diese Loser, die an den Rand gedrängt werden und eigentlich gar keine richtigen Aufgaben mehr erledigen sollen, stoßen trotzdem auf etwas richtig Großes. Und das ist dann die Geschichte, die da erzählt wird, abgesehen davon, dass da diese völlig verschiedenen Charaktere sich gegenseitig darin zu überbieten scheinen, wer der größere Loser ist oder wer das größere Arschloch ist und sowas.
Das finde ich eigentlich den interessantesten Aspekt.
Das ist der interessanteste Aspekt. Serie. Also der Agenten-Thriller-Aspekt, sowas kann man mögen, muss man nicht mögen. Aber ich finde tatsächlich, Gary Oldman ist als schmieriger Loser grandios und auch die anderen haben alle in ihrem Verliererinnenstatus sehr, sehr viel Eigensinn und sehr viel Humor und sehr viel Selbstironie ganz oft, manchmal aber auch völligen Mangel an Selbstreflexion. Und ich finde, es ist ein ganz tolles Ensemblestück, wenn man sich ein bisschen davon emanzipiert, dass es halt auch noch ein Agentenstoff dabei ist, der nicht so spannend ist. Aber diese Figuren dabei zu beobachten, wie die am unteren Rand der Gesellschaft versuchen, an den oberen Rand zu kommen und sich dabei aber auch ganz vieler Verhaltensweisen derjenigen, die sie eigentlich verachten, annehmen. Das fand ich ganz hervorragend. Aber nochmal so, ich hätte eigentlich zwei andere an dieser Stelle genauso gut
die
nehmen können.
Die du jetzt nicht nennen musst,
die darf ich, nö, mache ich nicht. Sowas,
du kannst ja später sagen, wenn ich zu meiner Apple Plus Serie komme, dass du die auch auf der Liste hattest.
Auf jeden Fall. Ich empfehle ja auch immer, Sachen im Original zu gucken. Hier ist es nochmals wichtiger, weil Gary Oldman im Original ist echt der Knaller.
Okay. Kommen wir da sind wir dann fast ein bisschen gleich gebaut, weil meine Wolkig Position 5 ist auch meine einzige Sammelkategorie, weil, wie ihr ja vielleicht wisst, kann man auch bei Facebook immer finden, gucke ich mir jede Woche den Tatort oder den Polizeiruf an, also ist so mein Job. Insofern habe ich den kompletten Überblick, weil ich wirklich alle Tatorte und alle Polizeirufe in dem ersten Halbjahr 2022 gesehen habe. Und ich habe einfach mal gesagt, weil man ja die meisten noch in der Mediathek nachgucken kann, welche meine drei Lieblingstatorte waren. Das ist einmal der Tatort Flash, der kommt jetzt erst am Sonntag noch. Hatte ich letzte Woche oder vor 2 Wochen schon als positiven Screenshot. Das geht darum, dass Bartitsch und Leitmeier es mit einem dementen Zeugen zu tun bekommen und versuchen durch den Nachbau seiner Erinnerungswelt, das ist ein spezieller Therapieansatz, Informationen aus dem rausging. Ist ein ganz klug gebauter Krimi, total überraschend, auch für die Zuschauenden. Macht euch selbst ein Bild. Dann habe ich noch einen Tatort aus München, also es ist wirklich jetzt Zufall, aber ich habe alle durchgeguckt und bin bei den dreien gelandet. Das ist Care-Aus, der lief am 27.02., logischerweise zum Fasching. Das ist ein Habt ihr vielleicht gesehen, wenn nicht, vielleicht irgendwo in der Mediathek noch zu kriegen. Ist ein ganz tolles, geheimnisvolles und absolut ungewöhnliches Frauenporträt. Also entwickelt sich eigentlich so ein bisschen weg von dem Faschings-Tatort relativ schnell weg. Und der dritte Tatort ist für mich überraschend, weil der ist aus Köln. Und Köln hatte ich nie so auf dem Zettel. Das war oft so ein bisschen bieder. Aber es gab einen, der lief am 6. Februar, der hieß 4 Jahre. Das ging um einen Mord in einer Schauspielerszene. Ganz toll geschrieben, ganz toll gespielt, unglaublich stimmungsvoll und auch sehr klug. Also das waren meine drei besten Tatorte, die ich in diesem Halbjahr gesehen habe. Und ja, und damit kommen wir zur heiteren Position Nummer 4 bei dir, Jan.
Ich habe auch gerade überlegt, ob ich was dazu sagen kann, aber ich habe mich davon total entkoppelt, seitdem ich darüber nicht mehr schreibe. Das sind immer so Pfründe, die in den Redaktionen zu verteilen sind, und da habe ich einfach nicht das Standing, dass ich das bei meinen Redaktionen, für die ich arbeite, mache.
Aber ich finde es tatsächlich mal gut, weil es ist ja so schwer geworden, noch den Überblick zu bewahren. Also es ist zum Beispiel schon wirklich Hybris zu sagen, wir nennen jetzt die besten Serien des Jahres oder die besten Serien des Halbjahres, weil es selbst für absolute Nerds, die von morgens bis abends nur schauen, eigentlich mittlerweile unmöglich geworden ist, alle Serien zu gucken, die rauskommen. Deswegen kann ich beim Tatort wenigstens sagen, ja, ich habe wirklich alle gesehen und das ist mein Urteil.
Ne? Ja, und deswegen machen wir es aber auch so, weil diese Auswahl so groß ist dessen, was man schauen kann, dass ich zumindest bei dem, was ich hier jetzt versuche, in den beiden Top-5-Listen zu transportieren, dass es auch eine gewisse Vielfalt hat. Ja. Und dass es auch so die Vielfalt der Abspielstationen, also von öffentlich-rechtlich über andere lineare Privatsender bis hin zu Streaming-Diensten, dass die da alle so ein bisschen vorkommen, weil man kann natürlich auch so gerade vertikal kann man oft mal, du kannst ja eine richtige Screwball-Comedy, eine gut gemacht ist, kannst du ja nicht mit dem sozialkritischen Humorstück, das stark so aus der Dialogregie herauskommt, vergleichen.
Vergleichbarkeit ist schwierig. Ich habe es einfach rein emotional entschieden, was mich am längsten beschäftigt hat oder am meisten beeindruckt hat. Aber
genau, gut. Wir sind so emotional, dass wir das auch aus der Ebene herauskommen.
Machen wir mal weiter.
Ne? Machen wir weiter mit Heiter.
Ja.
Ich habe das war bei mir, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nur ein Screenshot, wo ich How to Dad empfohlen habe.
Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Letzte oder vorletzte Folge, glaube ich.
Sowas in der Art, ja.
Hast du noch weitergeschaut?
Ich habe es zu Ende geguckt, ja, aber das ist auch nicht so schwer, weil das sind 5-mal, glaube ich, nur 25 Minuten. Das ist jetzt auch tatsächlich nicht so wahnsinnig umfangreich. Nach dem israelischen Vorbild ins Deutsche übertragen, handelt von 4 Männern, die in einem im Warteraum einer Ballettschule sitzen, wo ihre Kinder halt gerade Tanzstunde haben. Und diese 4 Männer, gespielt von Wladimir Bulakow, Helge Schmidt, Patrick Güldenberg und Uwe Kaya, die kommen miteinander ins Gespräch. Und nach der ersten Folge habe ich gedacht, um Gottes Willen, das ist wahnsinnig klischeehaft, wahnsinnig plakativ. Alle Vorurteile über die jeweiligen Mikrokosmen, aus denen diese 4 Personen stammen, werden einmal abgehandelt, einmal so durchdekliniert. Aber danach kommen die auf eine Art und Weise unter der Regie von Jakob Lass aufeinander zu, dass ich das wirklich richtig, richtig bemerkenswert fand. Also es hat so tief klischeehafter Anfang, tiefgründiger Abgang.
Hattest du schon beim Screenshot gesagt, genau.
Genau dasselbe?
Ja.
Ach, scheiße. Ich dachte,
nee, das sollte jetzt keine Kritik sein.
Nee, ich kritisiere mich selbst, dass ich mich wiederhole. Aber das ist tatsächlich, läuft in der ARD-Mediathek, ist auch noch zu sehen.
Okay.
Relativ schnell zu konsumieren. Und mich hat es richtig überrascht, dass so ein Männerformat, das so ein bisschen so mit toxischer Männlichkeit anfängt und dann aber mit dem endet, wie sich diese Männer davon zu emanzipieren versuchen und das mehr oder weniger auch schaffen. Das hat mich echt berührt. Und ist trotz allem hat auch sehr heitere und lustige Momente, gerade durch die weiblichen Sidekicks, die da eine Rolle spielen. Also von daher, tolle Serie, finde ich.
Deine heitere Position 4.
Nummer 4.
Ja, und jetzt kommt was bei meiner heiteren Position 4, was eigentlich nicht als Komödie gedacht ist. Und was wir auch schon sehr ausführlich hier in der letzten Sendung hatten. Das ist nämlich die Serie Obi-Wan Kenobi bei Disney Plus. Mittlerweile habe ich aber auch 5 von 6 Folgen gesehen. Ich gucke das ja weiter mit meinem Sohn zusammen. Und das ist so ein bisschen aus der Kategorie unfreiwillige Komik, aber nicht nur. Es gibt wahrscheinlich derzeit keine Serie, die einen so breiten Spagat zwischen tollen, spektakulären Bildern und einer absolut trivialen Handlung schafft. Also ich habe sowas eigentlich noch nie gesehen. Die Bilder sind grandios, sie sind auch kreativ. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Und die Handlung ist wirklich, als hätte man die sich gerade mal in der 5-Minuten-Pause auf dem Klo ausgedacht. Also, und dann gibt es solche unfassbaren Highlights wie den schlechtesten Laserschwertkampf, ich glaube in Folge 3, den man je gesehen hat bei Star Wars. Aber es gibt eben auch tolle Szenen. Wir hatten ja schon drüber geschrieben, wie als Obi-Wan Kenobi als frustrierter Schichtarbeiter in der Fleischfabrik, wo so ein riesiger Sandwurm verendet ist, oder wie er mit der kindlichen Prinzessin Leia per Anhalter mit so einem Alien-Trucker irgendwie durch die Wüste fährt. Da denke ich so, wie grandios diese Ideen sind, ne? Und dann aber die eigentliche Handlung ist absolut Pillepalle.
Aber das war ja schon immer so bei Star Wars, die Handlung ein bisschen egal ist.
Ja, aber es ist mir jetzt bei Obi-Wan Kenobi vielleicht besonders aufgefallen. Also da steckt gleichzeitig Humor in dieser Serie, sonst könnte man sowas wie diese Anhalter-Szene oder diese Fleischfabrik-Stechkarten-Szene nicht machen. Mhm. Und gleichzeitig ist es unfassbarer Schrott bei absoluten Blockbuster-Hochglanzbildern. Und also ich finde, dieser Spagat, wie gesagt, der ist so unglaublich, dass ich die einfach hier nochmal, nachdem ich jetzt eben 5 von 6 Folgen gesehen habe, nochmal erwähnen musste. Als wirklich sehr unterhaltsam, weil dieser Spagat ist das, was mich sehr unterhält. Ja. Und wo man sagt, die Folgen sind ja auch unheimlich kurz. Ich glaube, die vierte war nur 34 oder 33 Minuten. Die ist schneller vorbei, als sie angefangen hat. Und man ist halt wirklich immer gut unterhalten danach. Deswegen taucht sie bei mir in dieser Kategorie auf.
Interessant, also es klingt ein bisschen gönnerhaft, als würdest du die aus Mitleid bei uns mitranken, sowas.
Oder? Nee, also es gibt, wie gesagt,
unfreiwillig komisch ist, glaube ich, also der vergiftetsten Lobeshymnen, die es geben kann, gerade im komödiantischen Bereich.
Aber ich habe es ja, ich glaube, vielleicht ist es auch falsch, weil ich glaube, diese erwähnten Szenen, die ich wirklich komisch finde, sind ja nicht durch Zufall in der Serie gelandet.
Die wollen so sein.
Aber als Gesamtkonstrukt ist es wirklich, also wenn man sagt, da haben sich Leute hingesetzt und einen Plot gemacht, dann oder eine sehr kluge Entwicklung von Figuren oder von verwobenen Handlungssträngen zusammengeführt, dann ist das wirklich die absolute Null auf der Skala von 0 bis 100, was hier bei Obi-Wan Kenobi erzählt wird.
Aber es ist ja auch nicht ohne Grund der Fall, dass man die Namen von Regisseuren solcher Blockbustereien in der Regel weder von Regisseuren noch von Autorinnen, dass man die halt irgendwie kennt. Das sind ja oftmals halt so Unbekannte.
In diesem Universum schon, weil ich glaube, sowohl bei Marvel als auch bei Star Wars sind oft ähnliche Leute am Werk, die sich da auch schon bewährt haben und die auch an anderer Stelle schon gute Sachen
machen. Okay, alles klar. Ich dachte, man.
Aber wollen wir es nicht noch weiter auswählen? Nee. Sonst haben wir wieder die XXL-Folge vom letzten Mal. Was war das? Fast 90 Minuten mit Stranger Things und Obi-Wan Kenobi.
Ja, nee, wir bleiben
kurz und bündig. Ich glaube, wir sind angelangt bei deiner.
Genau, der vierte wolkige.
Der vierte Teil. Wolkige, genau.
Das ist eine Arte-Dokumentation, die ist schon ein bisschen her, lief im Februar und heißt Rottet die Bestien aus. Ich weiß nicht, ob du Hab davon ich gehört hast.
Nichts von gehört.
Nee. Das ist eine Geschichte, die handelt vordergründig 4 Teile lang von Raoul Peck, der auch mal Oscar nominiert war mit der Dokumentation I'm Not Your Negro. Mhm. Und es ist so ein bisschen eine Abhandlung darüber, was wie der moderne Rassismus entstanden ist. Und er wühlt sich in der Geschichte dieser Ideologie, wenn man so will, von der Inquisition, also von der spanischen Inquisition, über den Kolonialismus in die Gegenwart vor und streift 1000 verschiedene Aspekte, in denen der weiße Mann in der Regel sich ein ideologisches Gerüst geschaffen hat, um den alles Fremde zu unterdrücken und sich selber als vorherrschende dominante Spezies sozusagen auf dem Planeten zu etablieren. Und das macht Raoul Peck mit ganz großartiger, so kompilatorischer Technik. Das schneidet irrsinnig viele verschiedene Techniken von Anime über so kleine Flashlight-Fetzen bis hin zu dokodramatischen Inszenierungen und ganz nüchternen Archivmaterial schneidet er so kreativ zusammen, dass es 4 Teile am Stück, ich glaube 45 Minuten, wirklich richtig, richtig fesselnd ist und richtig lehrreich. Ist in der Arte-Mediathek zu sehen. Ist ein bisschen starker Tobak. Also es sind immer wieder Sequenzen darin, die nicht leicht zu ertragen sind, weil sie uns ja auch einen Spiegel vorhalten, wie wir mit der Welt umgehen. Aber unglaublich lehrreich und dabei unglaublich originell und unterhaltsam. Mhm.
Ja, meine wolkige Position 4 ist auch eine Serie, über die wir hier gesprochen haben. Das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Das ist die Serie Der Pass, 2. Staffel, zu sehen. Okay. Dann verschieben wir das. Dann kommen wir zur heiteren Position Nummer 3 bei dir.
Ja, es ist allerdings auch nicht ganz ausgeschlossen, dass du das irgendwie bei dir drin hast. Ich habe Winning Time genommen.
Habe ich nicht drin.
Hast du nicht, du bist auch echt, das ist echt kein Geschmack. Also, es ist im April auf Sky gelaufen. Es ist eine Serie, hatten wir hier auch, haben wir auch
hatten
lange drüber
gesprochen. Hatten wir
ausführlich, ja. Ja, ausführlich drüber gesprochen. Es erzählt die Geschichte von Dr. Jerry Buss, den es wirklich gibt, gespielt von John C. Reilly, den viele Leute so aus Formaten wie, wie heißt das noch hier, aus Five Points aus New York, Gangs of New York kennen zum Beispiel.
Also ja, so ein renommierter amerikanischer Charakterdarsteller,
genau.
Eigentlich. Ne?
Ja, und der wird entlang der Realität, ist, den hat es wirklich gegeben und das, was da erzählt wird, hat es im Großen und Ganzen noch wirklich, ist wirklich hat so stattgefunden. Ist so ein windiger Immobilienhai, der Ende der 70er Jahre, ich glaube genau 1979, die LA Lakers kauft. Damals ein etwas abgehalftetes Basketballteam in einer etwas abgehalfterten Liga. Und
komplett abgehalftet damals.
Genau, ja. Das ist
die NBA.
Riecht ständig nach so Turnhallensocken. Und er kauft diesen Club und macht daraus so ein Hollywood-Projekt und pumpt es mit Glamour auf und pumpt dadurch auch diesen Sport so zu Glamour auf, dass er zu dem geworden ist, was er dann danach durch die Chicago Bulls und andere Teams, also jetzt sind es, glaube ich, wie heißt dieses San Francisco, wie heißt sie aus San Francisco? Kennst du dich
im Basketball? Ich habe die aktuelle Serie nicht verfolgt.
Golden State Warriors. So, egal. Also so die, so dieses Mega-Milliarden-Business, das es heute ist, ist im Grunde genommen das Werk von diesem Jerry Buss. Und diese Serie von Adam McKay, den man kennt, weil der auch diesen Don't Look Up auf Netflix, glaube ich, gemacht hat, der so für Furore gesorgt hat.
Der vielleicht erfolgreichste Serienmacher zurzeit in Amerika.
Aktuell, ja. Der hat daraus eine Riesenkiste voll Feuerwerkskörpern gemacht, in die er einfach irgendwann von oben irgendwas Brennendes reinschmeißt und lässt es so vor sich hin explodieren. Und das ist eine Bilderwucht, die da drin steckt. Es ist aber auch eine erzählerische Wucht da drin.
Es gibt viele historische Figuren, ne? Magic Johnson wird erzählt.
Sehr viele reale Figuren, auch so Donald Trump und sowas. Da kommen tausend Figuren vor, die wichtig waren dafür. Erzählt aber auch gleichzeitig irrsinnig viel über Diversität und wie sich wie damals halt so diese Black Lives Matters Bewegung sich damals schon so angedeutet hat, wie Frauen um ihre Rechte innerhalb dieser krass männerdominierten Gesellschaft gekämpft haben und sowas. Das heißt, es ist einerseits ist es auch absolut fall to the floor, aber andererseits auch wieder sehr sehr feinfühlig erzähltes gesellschaftskritisches Fernsehen. Deswegen fand ich das
und
so geil.
Und es sieht toll aus. Es ist nämlich in der Optik, wie gesagt, wie so in den späten 70ern, 80ern, es ist nicht nur so ausgestattet, es teilweise spielt er ja auch mit so Bildformaten, dann wird es so ganz grisselig und du meinst wirklich, du siehst Dokumentaraufnahmen, ich glaube, die haben auch alte Kameras benutzt, also es ist ein sehr verspieltes und bildersattes und musikschnittsattes Werk.
Satt ist gut.
Was bei HBO läuft, weswegen es bei uns bei Sky zu sehen ist, in der Sky-Mediathek, ne, für euch alle. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Bei der heiteren Position 3 sind wir jetzt angekommen.
Bist du, ja, genau.
Das warst du schon. Ne? Ach, das war bei heiter, ne?
Das war heiter, ja.
Das war heiter, logisch.
Unbedingt ein heiteres Format.
Logisch. Und dann jetzt kommt mein heiteres Format. Und da wirst du dich wahrscheinlich mindestens genauso wundern wie bei Obi-Wan Kenobi, weil
ich muss mich wundern.
Wir haben auch gerade darüber gesprochen, aber ich muss es nochmal anbringen. Meine heitere Position 3 ist die vierte Staffel von Stranger Things.
Krass.
Und wir haben darüber in der letzten Folge gesprochen. Es ist immer noch die beliebteste Serie bei Netflix, nicht nur in Deutschland, sondern in den meisten anderen Ländern. Aber fand ich ein bisschen zu schlecht weg bei unserer Besprechung. Ich habe es mittlerweile zu Ende gesehen, beziehungsweise es gibt ja nur die 7 Teile, der 8. und der 9. Teil, die kommen am 1. Juli hinterher. Wir haben viel über die Blockbusterisierung dieser Serie gesprochen und ich habe aber mittlerweile diese 7 Folgen zu Ende gesehen und ich muss sagen, vor allem die 7. Folge, die wertet dieses Teilfinale der Staffel nochmal deutlich auf. Es ist sicherlich nicht heiter im Sinne von dem, was erzählt wird, weil es ist ja eine Grusel-Mystery-Action-Serie, aber es ist heiter im Sinne von, dass es super Unterhaltung ist, es ist Popcorn, Wucht, große Bilder, Emotionen, aber weswegen ich es hier nochmal erwähnen muss, die haben es tatsächlich geschafft und da ist sozusagen der diametrale Gegensatz zu Obi-Wan Kenobi, sie haben es geschafft, die Story, die ja schon, ich gucke jetzt gerade mit meinem Sohn nochmal die erste Staffel, diese Story klug vorzuschreiben und auf den Anfang zurückzukommen mit so einem coolen Twist und so ausgefuchsten Ideen, dass man denkt, wow, diese Duffer-Brüder, die das gemacht haben, die haben nicht einfach nur immer weiter und weiter gemacht, die haben hier wirklich ein großes eine große Gesamtsymphonie erschaffen, einen großen Plan. Und deswegen glaube ich, dass jeder, der die Staffel, wahrscheinlich habt viele von euch die schon gesehen, der bis zur 7. Folge durchhält, denkt, wow, was haben die da auf die Kette gekriegt in der 7. Folge. Okay. Also, und außerdem muss ich mich an dieser Stelle nochmal für Richard Harbour entschuldigen. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Ich habe einfach zweimal treu doof in der letzten Folge Richard Harbour gesagt. Der heißt natürlich David Harbour. Ne?
Also ich habe aber auch Vornamen.
Keinem aufgefallen. Oder nee, dir zumindest nicht.
Mir ist nicht aufgefallen. Und wenn du das sagst, dann ja. bedeutet mir das was, lieber Erik. Weil ich habe so ein bisschen gefremdelt, wie alle Leute ein bisschen damit gefremdelt haben. Ja. Ist aber auch schon eine vierte Staffel. Das ist auch wirklich so.
Nee, und gerade deswegen denke ich, mir haben vorher schon Leute gesagt, wie meine Tochter, aber da denke ich, okay, vielleicht mit 14 sieht man die Sachen anders. Die siebte Folge ist der Hammer. Und ich muss sagen, sie hatte recht.
Okay, dann bin dabei.
Und damit muss ich gar nicht mehr sagen. Wir sind bei Wolkig, Position 3 von Jan.
Ja, da habe ich jetzt der Pass.
Ah, der Pass.
So, die Frage ist ein bisschen, wir können uns das ja, dass ich das jetzt mache oder ob wir es uns teilen, egal.
Nein, wir können es uns teilen. Ja. Fang mal an.
Genau, es ist der zweite Teil dieser aberwitzigen Reise von Julia Jentsch und Nikolaus Ovtcharek durchs österreichisch-deutsche Grenzgebiet, wo die absurde Kriminalfälle zu lösen haben. In der ersten Staffel war es ein Serienkiller. Jetzt ist es wieder ein Serienkiller.
Jeweils einen Fall haben sie pro Staffel zu
Genau, jeweils ja. einen Fall pro Staffel. Der Fall ist krass, der ist absurd, der ist gut inszeniert, aber wichtiger ist bei dem Ganzen ja so, wie man in die Abgründe der menschlichen Seele blickt. Und diesmal ist es halt am Beispiel eines einer österreichischen industriellen Baumagnatenfamilie, wo einer von denen halt, was auch schon früh feststeht, also wird nicht mit hinterm Berg gehalten.
Der Täter wird relativ früh gezeigt. Genau. Noch nicht ganz am Anfang, aber man verfolgt schon diese Figur und denkt dann ja.
Merkt es relativ bald, legt halt so eine fetischisierende Mordserie an den Tag und die ermitteln diese beiden auf ihre Art jeweils sehr abgeranzten ErmittlerInnen, also Julia Jentsch und Nikolaus Ovtcharek. Habe ich irgendwas ausgelassen?
Also weswegen ich die Serie auch hier in meiner Halbjahresbestenliste hatte, ist auch unter anderem, weil es total schwer ist, eine zweite Staffel von einer Serie zu machen, die an sich in der ersten Staffel fertig abgeschlossen ist und das Niveau zu halten. Und das haben die meiner Meinung nach geschafft, diese Showrunner Cyril Boss und Philipp Steinert. Das ist ja eigentlich, der Pass ist eigentlich ein hochprätentiöser, fast schon überstilisierter Krimi, der aber trotzdem packt, weil das Drehbuch einfach fantastisch gut ist und die Figuren genial und alle Gewerke, die bei so einem Film eine Rolle spielen, Musik, Kamera, einfach ein, zwei oder drei Kategorien höher sind als bei normalen Produktionen. Ich würde sogar fast sagen, international betrachtet.
Das auf ist jeden
wirklich,
Fall.
Ja, ja. Also wenn man nicht eine absolute Allergie gegen düstere Krimis oder Krimis im Allgemeinen hat, und ich habe schon so eine Teilallergie, weil wir ja in unserem Job unheimlich viele Krimis besprechen müssen, dann muss man einfach diese verdammt hohe Qualität dieser Serie anerkennen. Und selbst wenn man sagt, ach, der Pass, ja, erst habe ich gesehen. Und es gab ja auch ein paar Verrisse, die gesagt haben, ja, leider nicht mehr so gut. Aber ich muss sagen, nein, es ist wirklich sehr, sehr gut, die zweite Staffel.
Ich finde sie auch unheimlich gut. Man muss auch wirklich tatsächlich, wo du jetzt auf die Gewerke angesprochen hast, muss man den Kameramann Philipp Peschlow ansprechen. Ja. Das ist der absolute Wahnsinn, wie seine Kamera durch diese Landschaft und damit gleichzeitig durch die Seelen der ProtagonistInnen wandert. Das ist fast eine eigene Kunstform, zu der sich diesmal übrigens die Musik von Hans Zimmer oder zumindest ist sie ja mit arrangiert worden von
Hans Zimmer. Der Zimmer hat da, glaube ich, nur seinen Namen gegeben. Ich habe mal gehört, dass der Zimmer hat, wie gesagt, wie so ein Unternehmen, wo so ganz viele junge Komponisten, die er sich so ranzieht, dieser Shavadi heißt der, glaube ich, der von Game of Thrones, der kommt ja auch aus dieser Schule. Ja. Wahrscheinlich müssen die dem alle irgendwie 10% von ihren Einnahmen abgeben. Aber ich glaube, so hat er da, es gibt, glaube ich, einen anderen Komponisten, der die meiste Arbeit gemacht hat, der kommt aber aus dem Hans-Zimmer-Stall und dann gibt er seinen Namen drauf und dann,
ne? Sei es drum, also selbst die Musik ist großartig, es ist wirklich alles großartig daran.
So. Das war deine Wolkige 3, ne?
Das war meine Wolkige 3.
Und meine Wolkige 3 ist auch eine Serie, die wir hier besprochen haben. Ich weiß nicht, ob du sie vielleicht noch höher hast oder vielleicht gar nicht. Tokyo Vice.
Ich habe auch kurz überlegt, ne, ich habe sie nicht.
Du hast sie nicht mit reingenommen.
Ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass du sie nimmst. So.
Ja, also ich habe mittlerweile weitergeguckt. Wir hatten, glaube ich, damals zwei Folgen oder du hattest, glaube ich, drei Folgen gesehen. Mittlerweile gibt es, glaube ich, 6 Folgen bei Stars. Die Serie ist von Starzplay. Das ist ein kleiner Streamingdienst, den man über Amazon dazu buchen kann. Sind 8 Folgen, eine Coming of Age, Fish Out of Water, exotische Krimi- oder Mafia-Geschichte aus Tokio, aus dem Tokio der frühen Nuller Jahre, ist nach einem Roman oder Sachbuch von einem amerikanischen Journalisten inszeniert worden und der hat wirklich damals bei der größten Tokioter Zeitung als Polizeireporter gearbeitet, also er spricht so gut Japanisch, hat sich wie ein Besessener praktisch in diese Sprache und Kultur eingearbeitet, dass er eben selbst dort arbeiten konnte, war damals noch ein junger Mann. Ansel Elgort spielt diesen jungen Typen in so einer ja, herrlichen Mischung aus linkisch, cool, unsicher und selbstgefällig. Also uns hat ja beiden die Hauptfigur sehr, sehr gut gefallen. Ich habe eine andere Kritik gehört, gelesen, die fand die Hauptfigur den großen Schwachpunkt. Ich fand die sensationell gut. Und was ist so toll an Tokio Vice? Das sind absolut faszinierende Bilder. Ich glaube, die haben ein Jahr oder so in Tokio gedreht, an ganz merkwürdigen Locations, ganz, ganz Hochglanz, aber ganz kreativ auch. Man taucht wirklich mit dieser Serie in eine ganz fremde Welt ein. Ich glaube, wir haben in unserer Podcast-Folge gesagt, es ist so ein bisschen wie die düstere Version von, wie heißt der Film, der Tokio-Film?
Ich hatte ja Tokyo Decadence genommen.
Ja, nee, ich meine der ganz berühmte mit
Lost in Translation. Ich glaube,
Lost in Translation, wie die düstere Version von Lost in Translation. Aber das ist eine fantastische Serie, wo ich wirklich nur sagen kann, macht mal einen Probemonat bei Starzplay, da gibt es noch andere gute Serien.
Kostet eigentlich viel, ne?
Kostet 1,99, glaube ich, eine Zubuchung ist wirklich für mich ein absolutes Serienhighlight in der ersten Jahreshälfte gewesen. Damit sind wir angelangt bei der heiteren Position 2 von Jan.
Boah, schon Vizemeister hier. da habe ich mir Almost Fly ausgesucht.
Das ist witzig, das ist auch meine heitere Nummer 2.
Also machen wir es wieder zusammen quasi.
Ja, ne? Super.
So, aber weil ich vorhin habe ich deinen Pass vorgestellt, das darfst du meinen Almost Fly vorstellen.
Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du Almost Fly genommen hättest, weil ich habe so in Erinnerung, dass du sie nicht ganz so stark fandst wie ich.
Aber das heißt ja nicht, dass ich sie schwach fand, weil du fandst sie richtig geil.
Almost Fly ist eine Miniserie, 6x45 Minuten, läuft bei Warner TV Serie, hieß früher mal TNT Serie und kann man zum Beispiel über ein ganz normales Sky-Abo kriegen. Ist am 2. Mai mit einer Doppelfolge gestartet. Die anderen Folgen dann gab es im Wochenrhythmus. Also ein kleines, kompaktes Ding. Und was wird da erzählt? Spielt 1990 in einer deutschen Kleinstadt und ist so eine Coming-of-Age-Geschichte von 3 jungen Außenseitern. Die sind so 16 Jahre alt. Die entdecken die Welt und den Lebensstil von Hip-Hop. Ist eine amerikanische Garnisonsstadt. Und und mit diesem Hip-Hop entdecken sie eben ein neues, aufregendes Leben. Ne? Da werden dann solche Fragen beantwortet, wie man oder einem Plattenspieler das Scratchen beibringt, wie man versucht, auf der Bühne coole Bewegungen zu machen. Und das ist einfach eine total herzerwärmende Serie, weil die 3 Hauptdarsteller super sind, auch viele Nebenfiguren sind toll. Es ist wirklich sehr, sehr liebevoll erzählt von Florian Garg. Das ist ein Typ, der die Hip-Hop-Kultur, der ungefähr genauso alt ist wie diese Protagonisten, also damals war. Der hat mal einen Film Almost Fly gemacht über die Sprayer-Szene. Der gehört
Whole Train,
glaube ich. Whole Train, genau. Der gehörte er, glaube ich, damals auch wirklich an, also kennt sich aus in der Szene. Und ja, es ist also einfach so erzählt, dass es ans Herz geht und trotzdem lustig ist. Es ist überhaupt nicht überinszeniert, trotzdem hat eine große Leichtigkeit. Und ich fand es toll, dass man mit doch relativ bescheidenen Mitteln doch eine wunderbar erzählte Serie hinkriegt
damit. Und es ist ja auch die erste Serie, die sich den deutschen Hip-Hop widmet in seiner Entstehungsgeschichte. Also in
nicht dokumentarischer Form, sondern in Fiction. Und sowas hätte extrem schief gehen können.
Das hätte voll schief gehen können. Es krankt auch manchmal so ein bisschen an diesen, deswegen habe ich es wahrscheinlich eigentlich gar nicht so als so supergeilen Tipp gesehen damals. Es krankt manchmal so an diesen deutschen German Diseases des Filmemachens, dass es manchmal ein bisschen überinszeniert ist oder dass es auf der anderen Seite manchmal Gepflogenheiten von heute in die Gegenwart
zurück verpflanzt. Das hattest du kritisiert, das war mir tatsächlich gar nicht aufgefallen, dass da so ein paar Sprüche kommen, die man 1990 nicht gemacht hat. Und ich habe auch tatsächlich danach noch das von anderen Leuten gehört, aber mir ist es nicht so aufgefallen. Du fandst sie, glaube ich, auch ein bisschen, dass sie ein bisschen ausgestattet ausgesehen hat?
Genau, sie hat manchmal ein bisschen ausgestattet.
Gar nicht
so. Also das ist, was ich halt meinte, so, also das ist tragen da, es trägt eine Hauptdarstellerin, eine Hauptfigur, trägt halt Vans, diese klassischen schwarzen Skater-Schuhe, die niemand getragen hat damals.
Okay,
sie sagen sowas wie, alles gut, sagt
ja,
jemand
gut,
da drin so.
Ja.
Das geht einfach nicht. Also wenn du eine historisierende Serie machst, die gerade so auf diese Stilistik Acht gibt, dann lass es, dann bleib entweder da oder erzähl eine Bullshit-Geschichte. Das darfst du auch machen. Aber das waren so meine Kritikpunkte damals, aber das sind ja randständiger.
Aber die
so.
Charaktere und die Geschichte und also die, wie liebevoll die
Batsch in ganz diese liebevoll.
Hip-Hop-Welt eintauchen und die entdecken und der Zuschauer, die Zuschauerin entdeckt diese Welt praktisch mit den Augen dieser drei Hauptdarsteller, dieser drei Jungs.
Ja.
Das ist unheimlich schön gemacht.
Und das ist respektvoll gegenüber den Figuren und gegenüber der Musikrichtung und gegenüber
der
Schwierigkeit, einen neuen Musikstil zu kreieren. So, das ist halt, die hatten es echt nicht leicht damals und das haben sie transportiert, ohne sich lustig zu machen über die. Deswegen fand ich es toll.
Und der Titel ist ja im Prinzip, beschreibt auch gleich eine Qualität der Serie. Eine Almost Fly heißt ja so viel wie fast cool. Und das hätte halt auch so pseudo-cool werden können, die Serie. Und das ist eben diese Mischung aus Unsicherheit, wie macht man das überhaupt, wie bin ich überhaupt, was will ich werden? Und das trotzdem dann irgendwie am Ende zu was Coolem rüberzubringen, weil es einfach okay ist, so zu sein, wie man ist, das zeigt die Serie einfach auf eine tolle Art.
Genau, so, sie versucht nicht cooler zu sein als ihr Berichtsgegenstand sozusagen und das kennzeichnet sie.
Okay. Ja, dann sind wir bei deiner wolkigen Position Nummer 2, Jan.
Das ist euer Ehren.
Ha, das gibt's doch nicht. Das ist auch meine wolkige Position 2. Dann sind wir heute ein bisschen schneller fertig.
Ja,
das ist doch
kann
super.
Sein. So, also es ist wieder eine Adaption einer israelischen Serie namens Quodo, die schon mal mit Bryan Cranston verfilmt wurde und da schon, also kopiert wurde gewissermaßen und da schon wirklich, wirklich gut gemacht war.
Mhm.
Und jetzt wird dieser Bryan Cranston gewissermaßen von Sebastian Koch ersetzt, der nochmal echt eine ganz eigene Liga der Darstellung dieses Richters ist. Ich weiß gar nicht, wo das ist, in welcher Stadt. Also ich weiß es jetzt, ich habe es vergessen.
Innsbruck, glaube ich.
In Innsbruck. Da ist er Richter, sehr angesehen, sehr honorig, immer um Ausgleich bemüht und sein Sohn wird straffällig und er versucht seinen Sohn halt mit illegalen Mitteln davor zu bewahren, dafür belangt zu werden, weil er bei dieser Straffälligkeit einen Unfall hat er gebaut. Hat er den Sohn eines Mafia-Bosses aus dieser Region schwer verletzt.
Und das ist das große Dilemma der Geschichte aus Israel und die später mit Bryan Cranston als Your Honor verfilmt wurde. Diese geniale Serienidee ist praktisch dieses moralische Dilemma, dass ein Richter sozusagen, um seinen Sohn und seine Familie zu retten, weil die können wirklich davon ausgehen, dass sie gekillt werden von der Mafia, versucht, diese Tat zu verschleiern. Mhm. Ne?
Ja, und gerät dabei natürlich in einen Abwärtsstrudel hinein und sowas. Und wie gerade Sebastian Koch das spielt, dieses moralische Dilemma in jeder einzelnen Szene, in jeder Situation, in der er sich gegen seine Prinzipien für seinen Sohn entscheidet, aber gleichzeitig auch den immer weiter reinzieht in diese Scheiße. Das ist Emmy-würdig aus meiner Sicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es tatsächlich da eine Rolle spielen wird, weil es so herausragend gespielt ist.
Es gab überall sensationelle Kritiken. Ich fand fast, man hätte die Serie noch ein bisschen mehr nach vorne stellen können. Aber ich könnte mir vorstellen, dass bei den nächsten deutschen Preisen das auf jeden Fall gewürdigt wird.
Also, hatte auch gute Quote in der ARD zum Beispiel. Ist da wirklich gut
gelaufen. Ich habe auch ein paar Freunde, die das entdeckt haben und gesagt haben, hey, das ist ja eine super Serie. Kennst du die? Da habe ich gesagt, hey Junge, hör mal unseren Podcast, da haben wir das schon ausführlich besprochen. Seitdem haben wir einen Hörer zumindest mehr, weil der Freund, der alte Schulfreund, das danach abonniert hat. Hallo Heiner, sage ich mal kurz hier. Ne?
Vielen Dank.
Ja, und ich fand ja sogar, dass also mir hat ja die deutsche Version, die deutsch-österreichische Version besser gefallen als die Your Honor
mit auch.
Bryan Cranston.
Ja, ich hab
und das musst du erstmal schaffen.
Genau, ich habe das damals auch schon, ich habe es besprochen, Your Honor, und habe es auch für gut befunden. Aber es ist besser hier. Es ist atmosphärisch dichter. Es ist von einem Showrunner, also der Regie und Buch verantwortet, David Navrat, der vorher echt nicht für besonders hochwertiges Fernsehen. Also jetzt auch nicht für Bullshit, aber der halt so, der ist nicht bekannt dafür, dass er vorher schon mal richtige, gute, hochwertige Fernsehqualität.
Der hat das Projekt, glaube ich, über Jahre, viele Jahre verfolgt. Ich glaube, 5-6 Jahre.
Der hat sonst nichts anderes gemacht, glaube ich. Ja. Ne? Das hat er gut gemacht. Hat auch tolle Frauenfiguren da drin, was
Paula
man nicht glaubt.
Paula Bär ist dabei, immer eine Bank. Ne?
Als Antagonistin diesmal, also als Böse, wenn man so will. Es ist eine richtig stimmige Sache, die trotz der Länge und trotz der Düsternis, die da immer mitschwingt, auch echt schnell reingesuchtet ist. Also
ich finde es gar nicht so lang. Es sind, glaube ich, 6x45 Minuten.
Ja.
Also Bryan Cranston hat mehr Zeit gebraucht. Das war, glaube ich, 10x eine
Stunde. Länger auf jeden Fall.
8x eine Stunde oder irgendwie sowas. Oder 10x ganz und gar. Und was bei Euer Ehren eben war halt einfach, die haben halt auf ein fantastisches Drehbuch gebaut. Ne? Mhm. Also diese Geschichte, die war so unerbittlich, dass man praktisch in der Inszenierung, man kann ja, ich glaube, wir haben es im Podcast damals auch gezogen, diese Parallelen zu Der Pass. Beides sehr, sehr gute deutsche oder deutsch-österreichische Krimis. Aber eigentlich kommt Euer Ehren ziemlich ohne Bilderwucht aus. Also es ist relativ nüchtern inszeniert und trotzdem genauso stark. Und daran sieht man, dass wie stark Drehbuch und Schauspiel waren. Ne?
Genau, gleich bei dir.
Super, unsere Nummer 2 war das. Dann sind wir schon bei der Nummer 1, bei der heiteren.
Bei meinem
Was
Spitzenreiter.
Was war denn dein heiterer Spitzenreiter im ersten Halbjahr 2022?
Oh hell.
Aha, nein, echt?
Hab ich genommen.
Dein Humor ein bisschen anders als meiner.
Oh, ich war so in love mit dieser Serie und ich habe mir die auch so mit so einer Glückseligkeit reingesaugt und habe auch nicht erwarten können, wie es weitergeht. Diese Geschichte mit Maler Emde als so tu nicht gut oder wie man, es gibt so viele schöne deutsche Worte dafür.
Ja.
Tauge nichts so ein bisschen.
Was hattest du für einen Begriff? Outfluencerin, glaube ich.
Keine Ahnung, ob der von mir stammte, glaube ich.
Hast du vielleicht erfunden bei dem Podcast?
Weiß ich nicht mehr. Wenn ich ihn erfunden habe, fände ich toll, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich ihn noch einfach geklaut. Also sie ist halt, sie ist so eine Frau, so Mitte 20, die nichts auf die Kette bekommt.
Tausend Jobs ausprobiert,
ihrem Vater vorgaukelt, sie würde Jura studieren und stünde kurz vorm zweiten Staatsexamen und so.
Sie inszeniert, glaube ich, sogar eine Abschlussfeier.
Genau.
Lädt ihn zu einer Abschlussfeier ein, wo sie aber eigentlich überhaupt kein Diplom kriegt.
Ja, ne? Und sie betrügt, alle betrügt sich die ganze Zeit, es wird nicht ganz deutlich, wen sie mehr betrügt. Gleichzeitig ist sie aber eine unfassbar ehrliche Person, die immer genau das sagen muss, was ihr auf der Zunge liegt. Und dadurch ist sie im Grunde genommen sogar die ehrlichste Figur der Filmgeschichte, so, weil sie gleichzeitig betrügt und authentisch und glaubhaft und wahrheitsverliebt ist. So habe ich noch nie erlebt, so eine Figur.
Es ist schon eine besondere Serie, ja.
Ja.
Du hast, glaube ich, noch gar nicht gesagt, wo man sie sehen kann, ne?
Also auf Magenta.
Magenta.
Ich glaube aber, dass die im ZDF laufen wird. Das habe ich so angedeutet
Magenta
bekommen.
Magenta ist ja immer der Streamingdienst, den niemand hat, habe ich das gesagt. Und du sagst dann an dieser Stelle immer, nein, ich kenne ein paar Leute, die haben einen Telekom-Vertrag.
Genau,
deswegen haben die auch Magenta.
Ein hochdotierter Telekom-Vertrag.
Hochdotiert, auf jeden Fall. Genau. Ja.
So, auf jeden Fall, es ist von Johannes Bosse, der auch der Jerks geschrieben hat, große Teile von Jerks zumindest. Ist ja auch so eine Real-Comedy, die wirklich großartig ist, mit großartigen DarstellerInnen und großartigen Geschichten. Ich finde es wirklich, herausragend absurdes Comedy-Theater. So Comedy klingt immer so ein bisschen leicht abwertend, aber es ist so eine Realsatire, die richtig tief in mich eingedrungen ist. Dafür danke ich mal am Ende. Dafür danke ich aber auch zum Beispiel Edin Hasanovic, der da eine ganz tolle Rolle so als nerdiger Cello-Lehrer spielt und so. Ist auch eine Love-Story. Also bitte, wer es noch nicht gesehen hat, 8x30 Minuten, glaube ich, Maler Emde, Druckbetankung, ganz toll.
Ganz kurz weggebinged, genau. Ja, und damit kommen wir zu meiner heiteren Position Nummer 1. Ich hoffe jetzt nicht, dass du sie bei der Wolkigen 1 hast, aber ich glaube es nicht. Das ist Pam und Tommy.
Ich wusste, dass du das hast.
Hast du mir es gelassen.
Ich habe es dir gelassen, ja.
Das ist wahrscheinlich die einzige Serie, über die wir hier sprechen in dem ganzen Jahr, die ich fast zweimal gesehen habe, weil erst habe ich 3, 4, 5 Folgen für einen Job geguckt und dann habe ich sie mit meiner Frau nochmal geschaut, weil ich es einfach ganz toll fand. Pam und Tommy ist die Geschichte von Pamela Anderson und Tommy Lee aus den 90ern und die schafft für mich den perfekten Spagat zwischen Posse und Drama. Das ist ein tolles Ausstattungsstück im Stile von Boogie Nights. Das ist so ein bisschen, aber auch hat super coole Figuren wie von Quentin Tarantino, aber trotzdem eben auch eine Tiefe im Erzählen, obwohl ja Tommy Lee, also dieser Hardrock-Drummer von Mötley Crüe und Pamela Anderson, die man jeder kennt von Baywatch und so weiter, ja so Knallchargenfiguren sind oder man die als solche hätte zeigen können, kriegen die hier eine ganz große Tiefe. Die haben eine echte Love Story. Gleichzeitig wird ein absurder Kriminalfall erzählt, weil es geht um dieses Sextape, einen Skandal, den vielleicht einige schon vergessen haben, was damals von denen in die Öffentlichkeit geraten ist, woran sich ein Riesenskandal aufhing, der auch ein bisschen die Karriere eigentlich von Pamela Anderson stark ins Negative gerückt hat. Ich hatte mit fast keiner Serie so viel Spaß wie mit dieser. Es ist vielleicht noch interessant zu erwähnen, läuft ja gerade oder es fängt jetzt an, der Summer of Passion, dieser Pop-Schwerpunkt bei Arte. Da gibt es auch, ja, die Begriffe werden immer allgemeiner. Ja, ich versuche ja Arte schon seit Jahren dazu überreden, mal ein bisschen konkreter zu werden mit ihren Summern, aber ich glaube, die wollen immer irgendwie einen Titel finden, wo sich im Prinzip alles abspielen lässt. Ne? Ja. Ich sage immer als Beispiel, sie hatten mal Summer of the 90s. Da liefen unglaublich viele gute Dokumentationen über Themen der 90er Jahre und das fand ich stark. Aber sonst haben sie immer Summer of Soul, Summer of Women, starke Frauen und so weiter. Aber irgendwie, dieses Jahr heißt Summer of Passion und da läuft auch am 15. Juli einen Dokumentarfilm über Pam und Tommy. Den könnte man sich zum Beispiel mal im Vergleich angucken. Ich werde das ganz sicher machen. Ich werde auch einen Text drüber schreiben. Ich habe schon einen Auftrag für. Aber ich habe auch gelesen, dass Pamela Anderson mit der Serie Pam und Tommy, in die sie nicht involviert war. Tommy Lee war so halb, mit dem hat man, glaube ich, mal gesprochen, der hat mit den Machern längere Interviews gemacht. Pamela Anderson war nicht involviert und die fand die Serie ganz schrecklich.
Ah, das interessant, verstehe ich jetzt, ne? Finde ich interessant, weil interessant, ich finde, sie ja. kommt sehr gut weg.
Sie, auf eine gewisse drin. Art kommt sie gut ja, weg.
Also ja. so dieser Bruch durch ihre Existenz, dass sie einerseits von ihrer Optik so stark profitiert, ja. aber andererseits sich auch als Frau darin immer so degradiert fühlt, ich finde, das kommt sehr zum Tragen, was viele Leute auch nicht wissen, glaube ich.
Pam ist eigentlich eine sympathische Figur,
ja.
die eigentlich die Hauptfigur ist, je länger die Serie dauert. Hast du sie zu Ende gesehen?
Nee, ich habe sie nicht
zu Ende gesehen. Ah ja, musst du machen.
Ja, das danke.
Ist super. Und deswegen, weil Pamela Anderson so auch so unglücklich mit dieser Serie war, arbeitet sie bei einer Netflix-Doku-Serie oder Dokumentarfilm mit, der jetzt auch irgendwann in den nächsten Monaten vielleicht oder Anfang nächsten Jahres kommen soll. Das habe ich gelesen, als ich eben gerade noch mal so ein bisschen recherchiert habe zu Pam und Tommy. Also für mich eine ganz, ganz tolle Serie, die ich nur jedem ans Herz legen kann, bei Disney Plus zu schauen. 8 Folgen ist eigentlich eine Hulu-Serie. In Deutschland läuft sie bei Disney Plus.
Ja, so wenig ich davon gesehen habe, also ich habe auch drüber geschrieben, habe, glaube ich, weiß nicht mehr wie viele, so 3-4 Folgen davon gesehen und die letzte. Und ich finde es auch gut. Also ich hätte es auch sonst noch eher genommen eigentlich als Slow Horses.
Du wolltest mir Pam und Tommy lassen.
Ja, aber ich hätte es auch weiter hinten gerankt. Du hast es so weit vorne gerankt. Es hat sich ein bisschen angedeutet darüber, wie du auch hier im Podcast darüber gesprochen hast.
So, ich muss auch sagen, ich habe mich mit der Kategorie heiter auch schwerer getan oder ich tue mich vielleicht insgesamt schwerer, weil ich nicht so viel Comedy gucke insgesamt, als mit der ernsten Kategorie. Und deswegen war es für mich klar, bei den heiteren Sachen, und selbst Pam und Tommy ist ja nicht nur heiter, alles andere als das. Aber man kann es trotzdem vorwiegend als Komödie beschreiben und da muss es bei mir einfach auf die Eins.
Aber ich glaube, wir hatten keine einzige richtige Comedy-Serie.
Nee, das stimmt.
Oder kein richtiges Comedy-Format dabei. Also es ist
Von Ted Lasso gab es ja keine neue Staffel, sonst wäre das wahrscheinlich bei mir auf der Eins. Wobei muss man auch erstmal gucken, wie es weitergeht. Ted Lasso kommt, alle Leute auf die dritte Staffel warten, normalerweise immer im Sommer, wegen Corona-bedingt und sowas. Die neue Ted Lasso-Staffel kommt, glaube ich, erst im Winter oder zum Jahreswechsel.
Okay, ist eh schöner, da Fernsehen zu gucken, als jetzt in dieser Zeit.
Genau. Ja, damit sind wir bei deiner wolkigen Position 1, Jan.
Sind wir schon.
Ja.
Krass. Vielleicht rechnest du auch ein bisschen damit, ich habe da Becoming Charlie genommen.
Nee, interessant.
Okay. Ja, ist in der ZDF-Mediathek gelaufen, danach auch noch bei ZDF Neo.
Haben wir auch erst, letztes oder vorletztes Podcast drüber gesprochen.
Das kann sein, ja. Monsterflop. Ja? Ist bei ZDF Neo wirklich nur noch im homöopathischen Bereich kaum noch messbar.
Aber ist ja Leute, eigentlich ne? auch ein typisches Stück für die Mediathek.
Genau, gewesen, das Mediathekenstück, ne? Da ist es nicht schlecht gelaufen, ist auf jeden Fall heiß diskutiert worden, ist auch unglaublich gebasht worden natürlich, so von der Hater-Szene.
Wer sind die Hater-Szene eigentlich?
Naja, in dem Fall ist das einfach alle Leute, die mit Emanzipation, Feminismus und so weiter, das ist Minstrel, voluntarily incarcinated.
Ach so, Insel.
Ja, Insel genau. Heißt das, ne?
Insel,
so.
Ja.
Also so diese ganzen Loser-Typen, deren toxische Männlichkeit nicht dazu gereicht hat, denen einigermaßen einträgliches Leben und vor allen Dingen Leben mit einer Partnerin zu gestalten, so, die haben das unglaublich gebasht. Aber es ist natürlich in der AfD und in diesem ganzen Kosmos ist es natürlich unglaublich verhasst, dass das ZDF eine Serie macht über eine non-binäre Person, gespielt von Lea Drinder. Die in so einem Offenbacher, in so einer Offenbacher Hochhaussiedlung versucht, mit sich und ihrer Umwelt klarzukommen und damit, dass sie in keine Schemata reinpasst. Und damit auch so ein bisschen so das Leben von Leon Halau, die Person, die das geschrieben hat, und selber auch eine non-binär ist, widerspiegelt. Ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bekommen mit der Serie, weil Leon Halau hat mir eine sehr, sehr lange Mail geschrieben darüber, was für Fehler ich gemacht habe in meiner Kritik dazu.
Ach ja, das würde mich ja mal interessieren.
Habe ich auf meinem Blog freitagsmedien.com habe ich das dokumentiert.
Gut, das gucke ich mir mal an.
Da steht halt ihr sehr, sehr ausgiebiger ihre Replik auf meine Kritik bei DWDL. Daraufhin habe ich dieser Person dann wieder eine Antwort geschrieben, in
dieser
der ich...
Dieser Person klingt immer so abwertend.
Genau, ist immer so.
Diese Bilder, Person.
Keine weiblichen,
aber
keine
so
männlichen
Pronomen.
Aber
so sagt man das, ne?
Genau. Also wenn ich sie sage, meine ich Person als Femininum. Die hat halt ordnet sich kein Geschlecht oder keine Richtung zu. Und daraufhin habe ich ihr halt eine Antwort auf ihre Antwort geschrieben und habe da vieles eingeräumt und gemerkt, so ja, da habe ich Fehler gemacht, habe auch ein paar Stellen gesagt, dass ich das so weiterhin so sehe, wie ich formuliere und so. Und darauf hat sie nicht mal mit einem Danke, Arschloch oder sonst was reagiert, sondern einfach nicht mehr darauf reagiert. Ja, dann habe ich nochmal nachgefragt, hallo, ich hätte jetzt ein bisschen gedacht, da gibt es eine Reaktion, nichts mehr dazu gesagt. Mhm. Und da sage ich, Arschloch, also echt, wenn die Person einfach, wenn sie mir so eine riesen Replik da vor die Füße kübelt, auf die ich konstruktiv eingehe und da kommt nichts zurück, dann sage ich echt, fick dich, Leon Halau.
Denkt sie noch darüber nach oder eher?
Never, die ist einfach,
okay. Finde ich irgendwie. Wollen wir nicht zu sehr bashen, sonst...
Doch, ich bash die. Ich finde das respektlos und ich finde es falsch. Also
du
wenn,
feierst die Serie, aber
ich feiere die Serie, aber ich kritisiere Leon Halau. Ja. Aber trotzdem, die Serie hat mich richtig beeindruckt und sie hat mich aber auch beeindruckt, weil dieses Thema dadurch eine andere Relevanz in der Gesellschaft bekommt. Also es ist ein Debattenbeitrag, der aber gleichzeitig so gut gespielt ist von Lea Drinder, dass er auch als Unterhaltungsformat einfach funktioniert.
Mhm. Super. Gut, damit kommen wir zu meiner wolkigen Position 1. Ich bin etwas überrascht eigentlich, dass du die überhaupt nicht drin hattest, nirgendwo in deiner Liste. Es ist eine Apple-Serie.
Ich meine Severance.
Ja, natürlich. Ja. Das wäre die andere gewesen, die
höher auch,
gewesen.
Das wäre halt vorne bei mir. Ich wusste, dass du die nimmst, beide. Ja. Also deswegen habe ich sie.
Also Severance ist für mich das tollste Stück Fernsehserie, was in diesem ersten Halbjahr gelaufen ist. 9 Folgen bei Apple TV zu sehen, gestartet am 8. Februar. Eine groteske, gruselige und sehr geniale Serie, die von Ben Stiller inszeniert ist. Ich habe damals gesagt oder geschrieben, George Orwell meets The Office. Und zwar spielt Adam Scott, den kennt man vielleicht von Big Little Lies, da war der Ehemann, der bisschen softy Ehemann von Reese Witherspoon. Der spielt den Abteilungsleiter von einer kleinen Abteilung aus 4 oder 5 Personen bestehend in einem Konzern mit einer ganz obskuren Personalpolitik, weil wenn man in diesem Konzern anfängt zu arbeiten, dann muss man sich einer Gehirnoperation, einem kleinen Eingriff, wie es heißt, unterziehen. Und die Folge dieses Eingriffs ist, dass man praktisch 2 Persönlichkeiten hat. Die eine ist die Privatperson, die weiß nichts von der Arbeit. Und die andere ist die Arbeitspersönlichkeit, die weiß nicht, was man außerhalb dieser großen Firma mit endlos langen Gängen und leeren Räumen und was man da für ein Leben führt. Und das ist, hat eine so unfassbare Komik und Tragik und Absurdität. Also mir fällt als Vergleich eigentlich nur so ein, sowas ein wie, keine Ahnung, Brazil von Terry Gilliam, einer meiner All-Time-Favorite-Filme, die ich glaube ich 4 oder 5 Mal im Kino gesehen habe, damals 80er und frühe 90er. Wobei der ist nicht so bunt wie Brazil, Severance. Das ist durchaus auch, wie gesagt, leere Räume, gedeckte Farben, trotzdem ganz tolle Optik, tolle Kamera und eine absolut geheimnisvolle Geschichte, die einen so reinzieht. Man muss ein bisschen Zeit mitbringen am Anfang, bis man in diese Ästhetik, in diese Erzählform angekommen ist, aber wenn man da erstmal drin ist, dann suchtet man die Serie komplett weg und ich will jetzt mittlerweile, vielleicht kann man verraten, die Serie endet mit einem ziemlichen Cliffhanger und die zweite Staffel ist schon bestellt, also es geht mit Severance weiter und wenn die das nur halbwegs so hinkriegen, wie die erste Staffel, dann wird das einer der großen Serienzyklen, so wie, keine Ahnung, Breaking Bad oder.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass diese Serie, es ist so eindrücklich in ihrer ganzen Art gefilmt zu werden, aber gleichzeitig auch mit so einer Leichtigkeit in der Schilderung dieser Absurdität.
Drin ist,
genau, ne? Dass ich auch gedacht hätte, so vielleicht würde das Ding auch in Heiter reinpassen.
Ich habe auch überlegt, aber es ist eigentlich der Grundton der Serie ist Drama. Ne?
Genau, ist Drama und diese Absurdität ist eigentlich nicht witzig.
Nee.
Also so diese Verlorenheit der Figuren in dieser endlosen Weite.
Was passiert, wenn deine Persönlichkeit geteilt ist und die eine weiß nichts von der anderen? Das ist ein sehr trauriger Zustand.
Das ist total traurig, aber es ist manchmal ja auch, also das Tragik und Komik sind ja eh miteinander verwandt oder bedingen einander ganz oft, zumindest so im dramaturgischen Bereich. Und deswegen, ich finde es auch tatsächlich richtig, dass du es unter Wolkig genommen hast.
Ja, also schaut euch Severance an, das ist wirklich ein Grund. Wir haben sowieso öfter mal im letzten halben Jahr gesagt, dass bei Apple TV Plus sehr, sehr viele gute Serien starten. Also die haben mittlerweile, also zurzeit so ein bisschen die höchste Trefferquote vielleicht bei was außergewöhnliche gute Projekte.
Zumindest nach unserem
betrifft.
Geschmack.
Ja, das sehen glaube ich auch andere so. Aber ja, das waren im Prinzip unsere Top 5, Wolkig und Heiter, im ersten Halbjahr. Ich habe es ja schon gesagt, wir machen in 14 Tagen nochmal eine reguläre Podcast. Und wir haben auch schon 1-2 Themen dafür. Ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Sendung, die letzte vor einer längeren Sommerpause sein wird. Jan, willst du noch irgendwas sagen? Was haben wir irgendwas ausgelassen? Du hattest, glaube ich, einen Wolkenbruch noch. Ne?
Ja,
wir hatten nämlich überlegt, ob wir außer Heiter und Wolkig noch irgendwas bashen, du hast ja jetzt schon eine Person gebasht,
ja.
wo wir sagen, das waren die großen Katastrophen und ich habe ehrlich gesagt bei der Vorbereitung vergessen, das zu füllen, aber du hast dir, glaube ich, was überlegt.
Ne? Ich habe mir was überlegt, das ist jetzt ein bisschen doof, wenn ich das jetzt alleine mache, also es wäre auch schön gewesen, wenn wir das beide hätten machen können, ohne dass es jetzt verwurfsvoll klingen soll. So. Finde ich jetzt nicht. Ich hätte jetzt einmal kurz auf Mord mit Aussicht eingedroschen, was mal ein wirklich schönes Format war und jetzt mit Katharina Wackernagel anstelle von Caroline Peters.
Kann ich zumindest mitreden, weil ich es auch gesehen habe.
Ja, ohne Bjarne Mädel und Maike Droste, es war mal charmant und originell.
Aber
und
eigentlich
es
ist auch jetzt, nur die erste Staffel war richtig gut.
Die hatte danach auch immer noch, ich habe nicht alles gesehen, aber immer mal wieder reingeschaut, gerade wenn neue Staffeln waren und manche meiner Auftraggeberinnen halt gefragt haben. So habe ich immer wieder reingeguckt. Es hatte immer so eine solide Grundkomik dabei, die auch selten so zu klischeehaft war. Mhm. Und jetzt mit Katharina Wackernagel, es ist einfach nur noch ein Abklatsch, der billig und fast schon boshaft schlecht ist.
Hast du eigentlich verfolgt, wie sich da die Quoten entwickelt haben? Habe ich jetzt gar nicht mehr gemacht. Ich habe auch drüber geschrieben, habe auch ein Interview gemacht.
Ich wette, das läuft gut. Katharina
Wahrscheinlich
Wackernagel
ist wahnsinnig gut.
Wahrscheinlich läuft es gut, ja. Die Leute gucken sowas.
Aber hast schon recht. Wobei man auch sagen muss, die haben es natürlich auch schwer, weil die machen nach, keine Ahnung, 5, 6 Jahren oder 7 Jahren, setzen die eine Kultserie fort, wo die Hauptfiguren der HauptdarstellerInnen komplett ausgetauscht wurden, wo eine Serie, die vorher schon so ein bisschen totgelaufen war, wo ganz klar war, welche Idee steckt dahinter. Klar, Quote war halt mal eine sehr, sehr erfolgreiche Serie und da dann wirklich zu reüssieren, auch künstlerisch, ist natürlich auch schwer.
Ist nicht leicht, aber sie hätte sie auch immer lassen können. So. Ja. Die ist gut im Geschäft, so, die hat wahrscheinlich echt richtig Geld wie Heu für eine Schauspielerin in Deutschland. So.
Wie kommt aber, jetzt wieder Bashing?
Egal. Nee, aber wir lassen das auch mit dem Wolkenbruch. Also ich habe das von mehreren Stellen schon gehört, dass die Leute lieber Verrisse als Belobigungen hören und lesen. Deswegen war das mein Vorschlag, dass wir am Ende nochmal auf irgendwas ein bisschen raufknüppeln, aber wir haben zwischendurch auch auf andere Sachen schon eingeknüppelt.
Deswegen
lassen wir das jetzt und entlassen euch ins nächste halbe Jahr sozusagen.
Ja, genau. Und wir hören uns, wie gesagt, noch einmal wieder in 14 Tagen mit einer regulären Folge. Freue mich schon sehr, sehr, sehr auf ein Thema, was wir da schon fix haben, weil ich total gespannt bin, wie Jan das findet. Und damit entlassen wir euch für heute. Hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Schreibt uns mal eine Mail. Bewertet uns positiv bei eurer Abspielstation. Das hilft uns echt immer weiter, um noch ein paar mehr HörerInnen zu bekommen.
Seid süß zu uns.
Seid nett zu uns. Wir versuchen nett zu euch, zu euch zu sein. Und damit, ciao, macht's gut.
Adios, tschüss.
Auch eine noch, der Fernsehpodcast.